Wir befinden uns in einer kleinen Predigtreihe zur Erinnerung und wie das bei guten Serien so immer so ist, wir machen einen Was-bisher-geschah-Teil, damit wir auch alle mitnehmen, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Wir haben von Abraham und seiner Geschichte gehört, dass Gott mit ihm einen Bund schließt und offenbart in diesem Bund, wer Gott selber ist. Wir haben gelernt, dass Abraham Gott als seinen El Shaddai kannte, also den guten Gott, der treu ist und der zu seinen Versprechen steht, der Abraham versorgt und der auch uns versorgt. Und Abrahams Vertrauen auf Gott war so groß, dass er sogar seinen einzigen Sohn Isaak opfern würde für Gott. In all diesen Geschichten mit Abraham und seiner Familie, den Israeliten, verfolgt Gott einen großen Plan, um Menschen zu retten und erklärt in diesen Geschichten geistliche Prinzipien, die auch für dein und für mein Leben relevant sind. Wenn du diese Predigt nochmal nachhören möchtest, dann hast du die Chance, auf unserer Webseite nachzugucken oder in dem neu eingerichteten Spotify-Podcast. Also für alle Interessierte, schaut doch mal rein. Ich glaube, wir können viel von Abraham lernen und seiner Geschichte und aus dem Bund, den Gott mit ihm schließt. Also, Isaak, Abrahams Sohn, lebt. Und er wird zu einem großen Volk, wie Abraham versprochen wurde von Gott. Und genau wie Gott es verheißen hatte, gerät dieses Volk in Gefangenschaft in Ägypten und Gott befreit dieses Volk aus der Sklaverei. Nun ist das Volk in der Wüste unterwegs und wieder schließt Gott mit ihnen einen Bund. Und wieder auf die Art und Weise, wie man damals Verträge schloss. Übrigens ziemlich ähnlich zu dem, wie wir auch heute Verträge schließen. Wir wollen nicht ganz so tief ins Rechtwesen eintauchen heute. Das ist nicht mein Fachgebiet. Da sind vielleicht einige von euch besser bewandert als ich. Wir wollen trotzdem kurz anschauen, wie das aufgebaut ist in drei kurzen Punkten. Wir haben die Präambel. Leute, die vielleicht im Rechtswesen arbeiten oder so mit Verträgen zu tun haben, die werden diese Begriffe vielleicht kennen. Das sind kurze Einleitungsworte. Wir lesen das in Exodus, das ist im zweiten Buch Mose 19, Vers 5. Danach folgt der Prolog. Also die stärkere Partei stellt so die Leistungen in den Vordergrund. Also das gewinnst du durch diesen Vertrag, durch diesen Bund. Und dann kommen die weitergehenden Verfügungen, also die Vertragsbedingungen sozusagen. Man könnte auch sagen, das Kleingedruckte. Und da sagt Gott, hey, ich erwähle dich als mein Volk, du sollst mir gehören, ich versorge euch und ihr haltet dafür meine Gebote. Übrigens, es gibt weit mehr als 10 Gebote, die man so toll in der Kinderstunde vielleicht mal auswendig gelernt hat. Die 5 Bücher Mose, also die 5 ersten Bücher in der Bibel, umfassen 613 Anordnungen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, zum Glück leben wir nach Jesus in der Zeit und Jesus hat das ja alles als unwichtig und alt abgetan und für unwichtig für uns erklärt. Dann muss ich dich leider enttäuschen. Kriegen vielleicht manche total den Schock. Wie kann sie über Gebote reden am Reformationstag und dass sie für uns relevant sind immer noch heute? Wartet ab, was ich damit meine. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 17. Da sagt Jesus, versteht mich nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Diese Theologie, die ich eben beschrieben habe, wo man sagt, boah, alles dieses Alte Testament, das brauchen wir nicht. Und dieser Bund mit Mose oder mit Abraham, das ist alles Vergangenheit. Und wir haben ja jetzt den neuen Bund. In dieser Extremform, wie ich es beschrieben habe, nennt man das Ersatztheologie. Also es heißt im Endeffekt, Gott schließt einen Bund mit Menschen, Die brechen ihn und Gott sagt, okay, dann ist der Bund hinfällig und wir machen jetzt einen neuen, der quasi an diese Stelle treten soll. Israel hat versagt und ja, die hatten halt ihre Chance und deswegen macht jetzt Gott halt den neuen Bund mit den Christen. Das Problem an dieser Theologie ist, erstens, warum erzählt uns die Bibel dann, wenn sie über diese alttestamentlichen Bünde spricht, dass es ewige Bünde sind? Und dass Gott zu seinen ewigen Bünden und seinen Versprechen steht, das steht ja dann irgendwie im Widerspruch. Und der zweite Punkt, der irgendwie so ein bisschen problematisch ist in dieser Art zu denken, ist, was hält Gott davon ab, den Vertrag mit uns Christen auch zu kündigen? Denn mal ganz ehrlich, wir sind kein Deut besser als die Israeliten und auch wir können uns nicht an die Gebote halten und leben nicht immer nach Gottes Vorstellungen und nach seinem Plan. Gottes Bund mit Israel gilt. Und das ist auch für uns heute relevant und wichtig. Wichtig, ja essentiell ist es aber zu verstehen, wie der Bund mit Mose und mit Israel gemeint ist und wie er aufgebaut ist. Bei Abraham haben wir gelernt, dass Gott ein guter Gott ist, dass er treu ist und dass wir ihm vertrauen können, dass er versorgt. Und das ändert sich auch nicht beim Bund mit Mose, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. In Sprüche 7, Vers 2a lesen wir, bewahre meine Gebote, damit du lebst. Das wiederholt das Alte Testament quasi in Dauerschleife, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst. Wie so eine hängende Schallplatte. Das passiert uns in heutigen Zeiten bei diesen ganzen Streamingdiensten eher wenig. Die ältere Generation kennt das vielleicht noch. Wenn die CD einen Kratzer hat, dann gibt es diese nervige Dauerschleife. Es scheint also ein Thema zu sein, damit du lebst. Gott möchte mit seinen Gesetzen uns nichts Böses. Er ist nicht der Spielverderber, als den wir ihn immer abstempeln. Beim Bund mit Israel zeigt Gott, wovon er uns retten will und wozu. Zu einem Leben in Fülle, zur Gemeinschaft, zur Gegenwart Gottes will er uns befreien, hin zu heilen Beziehungen und so viel mehr. Die Gebote sollen ein Spiegel sein, in den du schaust. Diesen Spiegel kannst du die kleinen Leberflecken entdecken an deiner Haut, die vielleicht auf den ersten Blick harmlos scheinen. Aber wenn sie anfangen zu wachsen und sich auszubreiten und der Krebs irgendwie im Inneren Geschwüre bildet und anfängt zu streuen, dann kann es doch deinem Leben gefährlich werden. Und das ist jetzt vielleicht ein absurdes Bild dafür, aber ich finde, es trifft ganz gut, wovor uns Gott bewahren möchte. Sünde, also die Dinge, die uns von dem Lebensziel abhalten, dem Lebensziel gelingende Beziehungen mit Gott zu führen, mit unseren Mitmenschen, in Frieden mit der Schöpfung und letztlich auch mit uns selbst, das zu erfüllen, verfehlen wir. Und das nennt die Bibel Sünde. Und das schadet uns in letzter oder in erster Linie eigentlich selber. Manches sieht vielleicht auf den ersten Blick harmlos aus, doch das ist es meistens nicht. Gott meint es gut mit dir und er möchte, dass du lebst. Und im Endeffekt ist es aber deine Entscheidung. Wie Israel stellt Gott dich vor die Entscheidung, was du wählst. Wählst du, die Bibel benutzt diese beiden Begriffe, die wir vielleicht ein bisschen anders geprägt haben. Wählst du Fluch oder wählst du Segen? Welchen Weg gehst du? Gehst du den Weg Gottes oder gehst du in die andere Richtung? Der Bund mit Gott sind letztlich nur Angebote. Okay, manche Gebote machen Sinn in diesem Kontext. Zum Beispiel, wenn ich lüge, dann ist es vielleicht am Anfang harmlos, aber im Endeffekt weiß ich, dass diese Lügen meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen kaputt machen. Das ist einleuchtend, das können wir verstehen, wo der Sinn dahinter ist. Aber in diesen 613 Geboten stehen auch manchmal Sachen drin, die wir nicht auf Anhieb verstehen, die uns seltsam vorkommen. Ich mache ein Beispiel. Es war nicht erlaubt, Kleidung als mehr als einem Stoff herzustellen. Wirkt seltsam, aber dafür muss man verstehen, dass das Gesetz von Gott in einen speziellen Kontext hineingesprochen ist, in diese Zeit. Und diese Gebote, alle 613, lassen sich in vier große Kategorien einteilen. Und die möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen. Die erste Kategorie ist Heiligkeit. Also viele von diesen Geboten sind Rituale, die Israel von anderen Völkern abgrenzen oder von Dingen fernhalten sollen, die in ihrer Kultur damals Tod oder Krankheit oder moralische Korruption darstellten. Es ging also darum, hey, ihr seid mein Volk und ihr sollt rein sein. Und ich gebe euch diese Richtlinien, damit ihr rein bleibt. In dieser Zeit, in diesem kulturellen Kontext. Die zweite Kategorie ist Gerechtigkeit. Auch ein Begriff, den die Bibel ein bisschen anders füllt, als wir es vielleicht kennen. In dieser Kategorie geht es, oder in diesen Geboten geht es darum, wie man, ganz platt gesagt, ein guter Mensch ist. Also, wie ich andere gut behandle. Auf der ersten Seite der Bibel lernen wir, dass die Menschen geschaffen sind nach Gottes Ebenbild und dass sie deswegen würdig sind, würdig alle gleich behandelt zu werden. Und diese Gesetze in dieser Kategorie Gerechtigkeit wenden dieses Idealbild an in Israels Zeit. Diese Gesetze unterliegen tatsächlich vielen Konzepten, die wir mit den Begriffen Gerechtigkeit und Gleichheit heute für selbstverständlich halten. Wir sehen auch, dass es Gesetze gibt, die einen ersten Schritt gehen, also dass Gott über die Zeit Dinge zur Gerechtigkeit führt. Was ich damit meine ist, es gibt zum Beispiel Gebote, die erlauben Sklaverei. Jetzt gehen wir von unserer Zeit aus und lesen das und denken, okay, müssen wir wieder anfangen, Sklaven zu halten? Scheinbar ist es ja für Gott okay. Wenn man aber die Gesamtaussage sieht, denkt man, nein, es ist nicht okay. Es ist das Gebot quasi reingesprochen in diese Zeit. Und wenn man sich diese Gebote zum Thema Sklaverei anschaut, dann sieht man ganz, ganz deutlich, dass das, was Gott anordnet, in diesem kulturellen Kontext revolutionär war. Sklaverei wird nicht abgeschafft, aber sie wird unfassbar abgeschwächt. Und wir sehen gerade, wenn man das Alte und dann das Neue Testament sieht, dass dort eine Entwicklung hin zu dieser Gerechtigkeit, hin zu diesem Idealbild stattfindet, durch das, was Gott offenbart. Und wir Christen stehen in der Verantwortung, diesen Weg der Gerechtigkeit, diesem Ideal weiter entgegenzugehen. Die dritte Kategorie ist heilige Zeit. Was meine ich damit? Es gibt viele Gesetze, die mit so ganz vielen Siebenen drin sind. Was hat es damit auf sich? Diese Gesetze, diese Gebote sind alle verknüpft mit der ersten Schöpfungsgeschichte aus Genesis, also dem ersten Buch Mose. Wo Gott Ordnung ins Chaos bringt in 6 Tagen, die alle ganz klar einen Anfang und ein Ende haben. Doch der 7. Tag hat kein klares Ende. Wieso? Das liegt daran, dass er auf dieses Ideal der Menschen verweist, partnerschaftlich mit Gott zu regieren und auszuruhen. Und das ist das, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen hat dieser 7. Tag in dieser Geschichte kein Ende. Und alle 7-tägigen Feste und Rituale symbolisieren den wahren Zweck, die Zukunft der Menschheit. Und die 4. Kategorie, die es gibt in diesen Geboten, sind Opfer. Auch ein riesiges Thema, was eingenommen wird in diesen Gesetzen. Und diese Rituale oder sind rituelle Symbole, die die Menschen mit Gott verknüpfen. Da die Israeliten immer wieder Dinge taten, die sie von Gottes Plan und seinem Plan und seiner Art zu leben wegführten, waren sie von Gott und seiner Gegenwart getrennt. Und um diese Beziehung wieder herstellen zu können und wieder möglich machen zu können, opferte man unschuldige Tiere stellvertretend für die eigene Schuld. Das klingt jetzt unglaublich barbarisch, aber wenn man dann die gesamte Bibel liest, merkt man, dass alle diese Opfergesetze eigentlich nur hindeuten auf das letztendlich vollkommene Opfer von Jesus am Kreuz. Dazu kommen wir in der nächsten Episode unserer Predigtreihe, also bleibt geduldig. Wir sehen also, dass sich bei den Gesetzen ein genauerer Blick lohnt. Wir müssen berücksichtigen, in welchen Kontext sie gesprochen sind und mit welcher Absicht sie den Israeliten gegeben worden sind. Und wir müssen sie in die heutige Zeit und unsere Lebensrealität übersetzen. Das gilt übrigens auch für neutestamentliche Texte. Zum Beispiel, wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 5, eine Frau entehrt ihren Ehemann, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet und weissagt, denn das wäre dasselbe, als würde sie sich den Kopf kahl scheren. Ich habe drei Möglichkeiten, auf diesen Text zu reagieren. Möglichkeit 1, das Ganze kommt mir total komisch vor und ich ignoriere einfach den Text. Ich schiebe ihn zur Seite und blende den Vers einfach aus. Möglichkeit 2, ich übertrage ihn wörtlich auf die heutige Zeit und demnach müssten alle verheirateten Frauen in der Gemeinde ihren Kopf bedecken mit einem Kopftuch und dürften ihre Haare nicht kurz schneiden. Oder drittens, ich erkenne an, dass dieser Vers inspiriertes Wort Gottes ist und mit seiner Weisheit gesprochen in einen bestimmten historischen Kontext hinein. Das heißt nicht, ganz wichtig, das heißt nicht, dass uns dieser Text nichts mehr sagt oder dass sich das nicht anwenden lässt auf die heutige Zeit. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich wirklich etwas aus dem Text lernen möchte, dann müssen wir uns ihn genauer anschauen. Bei der ersten Reaktion nehmen wir den Text den Wert. Wenn wir nicht angucken, können wir auch nichts daraus lernen. Bei der zweiten Reaktion lernen wir nichts, weil wir ihn blind befolgen, ohne zu verstehen, was Gott eigentlich von uns möchte. Letztlich macht also nur die dritte Option Sinn. In der Kultur der damaligen Zeit war es üblich, dass verheiratete Frauen ihr Haupt mit einem Tuch bedeckten. Daran konnte man erkennen, dass sie verheiratet waren. Kurze Haare in diesem damaligen Kontext war bei Frauen ein Zeichen dafür oder ein Erkennungszeichen dafür, dass sie Prostituierte waren. Übertragen wir jetzt diesen Vers auf die heutige Zeit, kann es sozusagen heißen, nimm deinen Ehering nicht ab, wenn du auf Kegelfreizeit fährst und gib vor, dass du Single bist. Macht mehr Sinn, oder? Ich weiß, dass wenn man es zum ersten Mal hört, das unglaublich herausfordernd ist, weil es eine ganz neue Art und Weise ist, die Bibel zu betrachten. Und es gibt auch Verse, da ist diese Übertragung viel leichter, weil sie weniger in einen kulturellen Kontext gesprochen sind, als eher eine allgemeingültige Sache, zum Beispiel die 10 Gebote. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann ist es damals genauso relevant, wortwörtlich, wie heute. Und wir haben gehört, dass Gott sich in den Geboten mit offenbart, dass wir lernen können, wer Gott ist und wie Gottes Weisheit funktioniert, wenn wir uns mit den Geboten beschäftigen. Also lasst uns das nicht verloren gehen, diesen Schatz, diese Lehre, die Gott uns gibt. Aber lasst sie uns richtig verwenden. Und lasst uns herausgefordert werden von diesen historischen Texten, die von Gottes Geist inspiriert sind und die voll sind von Gottes Weisheit. Übrigens, Gott führt mit dem Bund mit Israel Feste ein, die quasi Bundeserneuerungszeremonien heißen könnten. Also das Volk soll sich an den Bund, den sie mit Gott geschlossen haben, erinnern und sich selber reinigen und so neu mit Gott durchstarten. Und auch wir, finde ich, brauchen immer wieder in unserem Leben solche Art von Bundeserneuerungszeremonien, indem wir Gott wieder nahe kommen, indem wir unsere Schuld bekennen und umkehren zu Gott, denn wir alle machen Fehler und wir alle machen uns schuldig an Gott und unseren Mitmenschen. Und selbst wenn wir nicht Christen sind, wenn wir uns nicht unterordnen unter diese Lebensweise, die Gott uns vorschreibt, dann kann doch in unserem Herzen doch jeder ein Stück weit zumindest nachvollziehen, dass wir manchmal Dinge tun, die unserem Gegenüber nicht gut tun, die Beziehungen kaputt machen und wo wir uns schuldig machen an unserem Partner oder an unseren Freunden oder an unseren Kindern, unseren Arbeitskollegen. Solche Bundeserneuerungszeremonien können zum Beispiel Feste sein, die wir auch heute feiern, wie zum Beispiel Ostern oder wenn wir das Abendmahl feiern oder wie heute der Reformationstag. Aber auch jedes einzelne Mal, wenn du Schritte mit Jesus geht, neue Schritte mit Jesus und im Gebet um Vergebung bittest und umkehrst. Auch Israel war klar, dass sie die Gnade Gottes brauchten. Die Gesetze und die Opfer waren nicht dazu da, dass sie aus eigener Kraft gerecht und heilig werden. Ganz im Gegenteil, sie sollten erkennen durch die Gesetze und Gebote, dass sie es nicht alleine schaffen können, um sie zurück in Gottes Gemeinschaft zu bringen und in seinen Bund. Und sie sollten lernen, wie Gott ist und lernen durch die Gebote, ihnen immer ähnlicher zu werden und mehr so zu leben, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. So sollen auch wir die Gesetze in der Bibel lesen. Wir schauen in diesen Spiegel und sehen all unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und dass wir die Rettung Gottes brauchen in unserem Leben. Und wir können in der Bibel mit den ganzen Geschichten und Gesetzen sehen, wie Gott ist. Und durch Jesus zurückkommen in seine Gemeinschaft. Und wir können heil werden und unsere Beziehung und unser Leben kann heil werden. Wir können in den Geboten Gottes Weisheit erkennen und das für unser eigenes Leben nutzen. Und Jesus macht es uns sogar noch einfacher, indem er diese 613 Gebote zusammenfasst. In Matthäus 22, Vers 37 bis 40 lesen wir, und da spricht Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Also im Endeffekt sagt Jesus, wenn du diese beiden Gebote hältst, dann hast du das gesamte Gesetz erfüllt. Und ich finde, mit diesen beiden haben wir schon genug zu tun. Unsere Übertragung der Gebote, also so wie wir das mit dem Korinthervers gemacht haben, müssen sich an diesem Doppelgebot der Liebe messen. Tun sie das nicht, dann verfehlen sie ihren eigentlichen Sinn, denn die Gebote sind genau aus diesem Grund gegeben worden, alle 613. Und Jesus bringt es so gut auf den Punkt hier, finde ich, was Gott eigentlich von uns möchte und auch von uns Christen heute noch fordert. Gott ist ein guter Gott. Er ist treu zu uns und zu seinen Zusagen. Er will Menschen retten und das zeigt er bei Abraham. Und durch den Bund mit Israel zeigt er, wovon er uns retten möchte. Von einer selbstzerstörerischen Lebensweise, von kaputten Beziehungen, von Süchten, von Unterdrückung, von Krankheit und von Tod und. Und er lädt uns ein, ihm und seinem Plan für dein und mein Leben zu vertrauen. Er wünscht sich, dass du aufblühen kannst. Und die Gebote im Alten Testament können uns helfen zu begreifen, dass wir diese Rettung brauchen und Ja zu sagen zu einem Bund mit Gott. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten, weil ich glaube, dass das total herausfordernd sein kann, in jeglicher Hinsicht, sich an die Gebote zu halten und zu merken, immer wieder zu versagen und das einzugestehen und vor Gott zu kommen, aber auch immer wieder aufzustehen und es neu zu versuchen, auch wenn man von vornherein weiß, dass man wieder fallen wird. Aber es ist auch mega herausfordernd, sich mit diesen Geboten auseinanderzusetzen und wirklich ehrlich zu suchen, was Gott damit gemeint hat. Und auch dieses Bibelverständnis ist unglaublich herausfordernd, weil es teilweise so anders ist als die Art und Weise, wie wir jahrelang Bibel gelesen haben. Und auch für mich ist es unglaublich herausfordernd, mich wirklich da ehrlich zu hinterfragen und wirklich zu suchen, was Gott mir dadurch sagen möchte. Deswegen lasst uns gemeinsam im Gebet vor Gott treten und alles loswerden und um seine Hilfe bitten und um seine Weisung. Unser Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Bünde bist und dass wir vertrauen dürfen, dass du deine Bünde hältst. Danke, dass du treu zu uns stehst, egal was wir in unserem Leben verbocken. Danke, dass wir immer wieder zurück zu dir kommen können und dass wir lernen dürfen, wie du dir Leben vorgestellt hast, wie ein befreites Leben aussehen kann. Danke, dass du uns vergibst und dass du uns helfen möchtest, uns immer weiter zu entwickeln. Danke, dass du die Weisheit in Vollkommenheit bist, dass du die Liebe in Vollkommenheit bist und dass wir von dir lernen dürfen, durch die Bibel, durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich ehrlich zu fragen, was du von uns möchtest, wer du bist und wie du dir das Leben vorgestellt hast und wirklich zu verstehen, ja durch deinen Heiligen Geist zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Und so stehen wir hier einfach als deine Gemeinde vor dir und ja, möchten uns hingeben, dir hingeben und diesen Bund mit dir schließen. Immer wieder neu, weil wir wissen, dass wir deine Gnade brauchen und dass es nur auf deine Gnade ankommt und deine Liebe und dass das ist, was uns aufblühen lässt und was uns befreit. Amen.